الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahu Teala sagt im Koran, O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet Allah, die wahre Gottesfurcht, und sterbt nicht außer als Muslime. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun. O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet Allah, und eine jede Seele soll sehen, was sie für morgen vorbereitet hat. Und fürchtet Allah. Allah weiß genau Bescheid über das, was ihr tut. Thumma amma ba'd. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wie Allah Ta'ala im Qur'an sagt, wahrlich, dieser Qur'an leitet recht zu dem, was am geradlinigsten ist. Er ist eine Rechtleitung, aber nur eine Rechtleitung für diejenigen, die auch wirklich davon profitieren. Deswegen sagt Allah Ta'ala am Anfang in Surat al-Baqarah, Hudal lil-Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, für die Muttaqin. Und wir haben bereits gesehen in einer Khutba zuvor, dass diejenigen, die nicht die Bereitschaft haben, die Wahrheit anzunehmen, dass sie von dieser Rechtleitung nicht profitieren können. Und dass sie sogar über den Koran streiten und über Allahu Ta'ala disputieren, ohne Wissen und nur ihren Neigungen folgend. Allahu Ta'ala sagt im Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Und von den Menschen gibt es solche, die streiten über Allah, die disputieren über Allah ohne Ilm, ohne Wissen und ohne Rechtleitung und ohne ein erleuchtendes Buch. Und deswegen haben wir auch diese eine Überlieferung gehört, dieser Ausspruch, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird. Man qala fil Qur'ani bi ghayri ilmin falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Und in einer anderen Riwaya, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Wer über den Koran redet, ohne Wissen oder mit seiner eigenen bloßen Ansicht, der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Wal'iyadhu billah. Und so haben wir gesehen, beim letzten Mal, dass viele Leute über den Koran streiten. und über Allahu Ta'ala und über den Dien von Allahu Ta'ala reden, ohne Wissen. Und mit ihrer bloßen eigenen Ansicht, die sie sich erdenken. Und das ist das Verwunderliche. Woher kommt diese Jur'a? Die Jur'a, das ist die Kühnheit, die Leichtsinnigkeit, die Leichtfertigkeit, die Schnelligkeit, die Unüberlegte. Woher kommt diese Jur'a bei der Rede über Allahu Ta'ala und über seinen Dien und über den Koran? Leute reden leichtsinnig und schnell. Und andere handeln auch leichtsinnig und sehr schnell, ohne Wissen. Sie sagen einfach über Allahu Ta'ala und über seinen Dien, was ihnen einfällt und was ihrer persönlichen Neigung entspringt. Sie reden mit ihren Neigungen über den Dien von Allahu Ta'ala. Und heute wollen wir dort fortsetzen und wollen verstehen an einigen Beispielen, wie man den Koran richtig verstehen sollte. Und an diesen Beispielen werden wir auch sehen, wie einige Leute den Koran auslegen, entsprechend ihren Neigungen. Und dieses Thema interessiert uns speziell jetzt auch, weil der Monat Ramadan vor der Tür steht. Und im Monat Ramadan, die meisten Menschen sollten, oder so sollte es sein, sich mehr mit dem Koran beschäftigen. Menschen sollten sich mehr mit dem Koran beschäftigen. Aber was heißt sich mit dem Koran beschäftigen? Die meisten Menschen glauben, ihn mehr zu lesen, aber nicht ihn mehr zu verstehen. Das ist das Wichtige, den Koran einfach mehr lesen. Manche Leute lesen außerhalb überhaupt nicht und machen vielleicht auch keine oder kaum Ibadah. Aber in Ramadan nehmen sie sich das vor. Und die große Tat, auf die sich dann alles zuspitzt in dem einen Monat, ist, dass sie sich hinsetzen und den Koran einmal von Anfang bis zum Ende durchlesen, wenn sie das schaffen. Wobei sie davon im Grunde gar nichts verstehen. Und das bezieht sich eigentlich auf die Araber und auf die Nicht-Araber. Weil die Araber jedes Jahr, wenn sie den Koran lesen, verstehen sie auch nicht mehr davon, weil sie die arabische Sprache auch nicht besser gelernt haben. Und heute die meisten Menschen ohnehin A'ajim sind, das heißt Nicht-Araber, selbst die Araber. Deswegen ist es für uns umso wichtiger, vor diesem Monat zu wissen, wie wir den Koran eigentlich verstehen sollen. Und dabei interessieren uns im Speziellen zwei Grundregeln, zwei Grundlagen beim Verständnis des Koran. Die eine ist, dass Allah Ta'ala über den Koran sagt, wie zum Beispiel, aber in vielen Stellen sonst auch, in Surat Yusuf am Anfang, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, la'allakum ta'qilun. Wahrlich, wir haben ihn als einen arabischen Koran herabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Allahu Ta'ala sagt also, dass er den Koran in arabischer Sprache herabgesandt hat. Und wie es auch im Koran beschrieben wird, bilisanin arabiyyin mubin, in deutlicher arabischer Sprache. Und das ist auch eigentlich nicht verwunderlich. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Araber unter den Arabern entsandt wurde. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Und wir haben keinen Rasul entsandt, wir haben keinen Propheten entsandt, außer mit der Sprache seines Volkes, damit er ihnen erklärt, damit er ihnen verdeutlicht, was in dem Buch steht. Und so auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist der Koran in Arabisch gehalten und deswegen kann er auch nur richtig in Arabisch verstanden werden. Das heißt, die erste Grundlage und die erste Grundregel beim Verständnis des Koran und bei der Auslegung des Koran ist, dass du zur arabischen Sprache zurückkehrst und versuchst zu verstehen, was Allah Ta'ala ausdrücken will. Weil das ist ja das Ziel. Das Ziel ist, an tafhama kalam Allahi ala muradillah. Das heißt, das Ziel ist, dass du, wie die Salaf es ausgedrückt haben, die Rede von Allah Ta'ala verstehst, nach dem Willen und gemäß dem, was Allah Ta'ala will. Gemäß dem, was Allah Ta'ala eigentlich ausdrücken will. Weil es gibt mehrdeutige Aussagen und es gibt auch mehrdeutige Ayat, wie wir heute auch noch hören werden. Und so ist die Sprache aufgebaut. Und Allah Ta'ala wollte auch, dass Teile von dieser Mehrdeutigkeit in seinem Buch drinnen sind. Du musst aber die Bedeutung verstehen, die Allah Ta'ala bezweckt, die Allah Ta'ala will. Das ist die Verpflichtung für jeden Muslim. Weil jeder Muslim muss ja den Koran lesen. Das ist eine selbstverständliche Sache. Wie soll er den Willen seines Herrn verstehen, wenn er nicht versteht, was er zu ihm sagt, wenn er nicht zuhört? Wie hörst du dem zu, was Allah Ta'ala zu dir sagt, indem du den Koran liest? Und wie verstehst du es? Indem du die Sprache verstehst. Und indem du tief darüber nachdenkst. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Denken sie etwa nicht tief über den Koran nach? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Oder sind auf den Herzen Schlösser? Sind die Herzen verschlossen? يَتَدَبَّرُونَ. Denken tief nach. Denken sie nicht tief nach über den Koran. Das ist also der Weg. Um den Koran so zu verstehen und um das, was Allah Ta'ala sagt, so zu verstehen, wie er es eigentlich will. Und um das herauszuziehen, was er eigentlich aussagen will. Das ist also eine Grundregel, die man sich zu Herzen nehmen muss. Was einem zeigt, die Wichtigkeit des Erlernens der arabischen Sprache und auch, dass man den Koran nicht einfach so ohne weiteres auslegen kann, wie es einem gerade gefällt. Oder dass man sich hinsetzt vor eine deutsche Übersetzung oder eine sonstige Übertragung in eine andere Sprache und einfach den Koran dann so auslegt, wie es gerade da steht. Weil nämlich diese Übertragung in eine andere Sprache ja nur die ungefähre Bedeutung wiedergibt. Das heißt, da fließt die Sichtweise, die Interpretation, das ganze Weltbild, die sprachliche Fähigkeit des Übersetzers an. Das ist es. Und aus dem kannst du keine Gesetze ableiten, nur aus dem Kalam von Allah Ta'ala, aus der Rede von Allah. Aber das ist es, was leider heute oft passiert. Die Leute fühlen sich erhaben über diese Dinge und über diese Grundlage und ihnen ist das egal und sie sagen, ich verstehe das schon, ich kenne mich schon aus. Ich bin nicht dumm, ich bin sehr gescheit und ich weiß es am besten und ich brauche niemanden, der mir das irgendwie erklärt. Ich lese das selber. Direkt. Die Verbindung ist nur zwischen meinem Herrn und mir. Er glaubt fast, er ist ein Nabi. Fast schon selber ein Gesandter. Weil er braucht niemanden anderen, der ihm etwas erklärt. Und er braucht keinen Mittelweg. Er braucht nicht mal die arabische Sprache, in der der Koran herabgesandt wurde. Wal'iyadu billah. Von solchen unsinnigen Gedanken. Daran sehen wir also, wie wichtig es ist. Und welch wichtige Grundlage es ist, die arabische Sprache zu verstehen und den Koran auch gemäß der arabischen Sprache auszulegen. Es gibt keine Auslegung des Koran außer mit der arabischen Sprache. Also keinen Tafsir. Es kann keinen Tafsir geben. Keinen Ta'wil. Keine richtige Auslegung des Koran. Kein richtiges Verständnis des Koran. Außer durch das Verständnis dieser Sprache. Und im Folgenden werden wir, inshallah, dann an einigen Beispielen sehen, wie wichtig es ist, die arabische Sprache heranzuziehen und zu ihr zurückzukehren, zu den Bedeutungen der Worte und der Sätze in der arabischen Sprache und wie Leute mit dem Koran spielen und ihn gemäß ihrer Neigungen auslegen und gegen diese wichtige Grundlage verstoßen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Von den Beispielen, die ich heute nennen möchte, für diese Grundlage beim Verständnis des Koran, haben wir eines schon früher gehört, und das ist diese Aussage, die von einigen sufistischen Gelehrten niedergeschrieben wurde und verbreitet wurde, die gesagt haben, dass es unter den Menschen drei Arten gibt. Die erste Kategorie von Menschen, das sind die normalen Menschen, zu denen zählen sie auch die Propheten. Wal'iyadu billah. Und sie sagen, das sind die allgemeinen Menschen. Und ihr Dhikr ist der Dhikr der Allgemeinheit. So wie Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diese Dinge, das sagen die gewöhnlichen Menschen. Aber die Khassa, also nicht die Amma, die speziellen Menschen, die Elite, die sagen Allah, Allah, Allah. Die begnügen sich nur noch mit Lafzul Jalala. Und Khassatul Khassa, das heißt die Elite, die Speziellen der Speziellen, die noch weiter abgehoben sind von der Allgemeinheit und von den Propheten, das sind dann Leute, die nicht mal mehr Allah sagen, die sagen nur noch Hu. Sie sagen Hu, Hu, Hu. Haben wir schon gehört. Und wir haben gehört, dass diese Leute in ihrer Schwachsinnigkeit versuchen, das zu beweisen mit einer Ayah vom Koran. Und sie sagen, dieser Dhikr, diese Erwähnung von Hu, das steht im Koran. Und zwar in Surah Ali Imran am Anfang bringen sie diese Ayah, dass Allah Ta'ala sagt, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Eigentlich heißt das, wenn man es überträgt, und es kennt seine Auslegung nur Allah. Die Auslegung davon kennt nur Allah. Weil huwa, das heißt eigentlich er. Und ta'wiluhu ist seine Auslegung. So wie zum Beispiel kitabun heißt ein Buch. Und kitabuhu heißt sein Buch. Und hier sehen wir jetzt diese Grundregel angewendet, an diesem Beispiel. Nämlich das Wort hu, das hier angehängt wird an das Wort ta'wil. Ta'wil heißt die Auslegung. Und ta'wiluhu heißt seine Auslegung. Und es heißt nichts anderes hier. Das heißt, wir sehen, von der arabischen Sprache ist das gar nicht möglich. Der ta'wil von hu, das ergibt überhaupt keinen Sinn in der arabischen Sprache. Zweitens, dass ta'wil und hu hier nicht auseinandergeschrieben ist. Das müsste auseinandergeschrieben sein. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, es widerspricht auch dem Rasm vom Koran. Das heißt, es widerspricht der Art und Weise, wie der Koran geschrieben wurde. Aber selbst wenn es auseinandergeschrieben würde, dann ergibt es keinen Sinn, weil das in der arabischen Sprache keinen Sinn macht, dass du sagst, der Ta'wil von Hu. Dann, und hiermit kommen wir zur zweiten Regel und zur zweiten Grundlage beim Verständnis des Koran. Nämlich, dass die Auslegung sich irgendwie mit dem Siyaq decken muss. Das heißt, mit dem Zusammenhang. Sehen wir uns jetzt diese Ayah an. Allah Ta'ala redet hier, über was redet ihr? Er redet hier über etwas völlig anderes. Allah Ta'ala sagt in dieser Ayah, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Er ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Auf dich, ja Muhammad, hat er das Buch herabgesandt. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Und dann erklärt Allah Ta'ala, dass es von dem Buch Ayat gibt, die fest gegründet sind, das heißt, die Muhkama sind, die also nur eine einzige Bedeutung haben und die nicht mehrdeutig sind. Wa ukharu mutashabihat. Und es gibt andere, die mehrdeutig sind, sie tragen mehr als eine Bedeutung. Und die Gelehrten sagen, du kannst die mehrdeutigen Ayat nur verstehen, indem du sie zurückbringst zu den eindeutigen. Turja'u al-mutashabihat ila al-muhkamat, wie die Araber sagen. Darum geht es also in der Ayah. Wie die Leute, die in die Irre gegangen sind, das machen. Die machen nämlich genau das Gegenteil. Sie nehmen die Mutashabihat, die mehrdeutigen, und legen sie immer gemäß ihren Neigungen aus. Legen sie immer so aus, damit es gerade zu ihren Neigungen passt. Aber nicht, damit es zum Koran passt und zur Offenbarung. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Und was diejenigen betrifft, die in ihren Herzen Seir haben, Abweichung, was machen die? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Die folgen dem, die gehen immer dem nach, was in ihm mehrdeutig ist. Die eindeutigen Ayat interessieren sie nicht. Es geht nur darum, sie suchen sich die mehrdeutigen und dann versuchen sie, sie immer so auszulegen, wie sie nicht ausgelegt werden dürfen. Das ist eine Fitna, das ist eine Prüfung von Allah Ta'ala, um herauszustellen, diese Menschen mit dem Seir in ihren Herzen, mit dieser Abweichung, mit dieser Krankheit. Und Allah Ta'ala sagt hier bezeichnenderweise, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Was begehren sie dabei? Was wollen sie dadurch? Was streben sie an? Die Fitna und den Ta'wil. Und womit hier gemeint ist, sie wollen es falsch auslegen. Sie wollen es verdrehen. Bezeichnenderweise sagt genau hier Allah Ta'ala, verwendet das Wort Ta'wil. وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Und das ist das, was jetzt gleich danach kommt. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Seine Auslegung. Sie wollen seine Auslegung. Das heißt, sie wollen seine Auslegung, aber sie wollen es falsch auslegen. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Allah Ta'ala kennt seinen Ta'wil. Das heißt, in der Aya selbst geht es überhaupt nicht um das, was hier behauptet wird. Sie hat damit nichts zu tun. Wie kann man also auf einmal sagen, in dieser Aya geht es darum, um den Dhikr von Hu. Genau ein paar Worte davor, in derselben Aya, kommt genau dasselbe Wort vor, mit demselben Partikel. Einige Worte davor heißt es noch Ta'wilihi. Verbunden mit Hi, das heißt, es heißt seine Auslegung. Aber einige Worte später heißt es Ta'wilahu, das heißt den Ta'wil von Hu. Das ist ein Beispiel, das wir bereits kennengelernt haben. Und das ist ein Beispiel, an dem wir jetzt beide Regeln angewendet gesehen haben. Man muss zur arabischen Sprache zurückkehren und dann sieht man, was das für ein Unsinn ist. Und man muss diesen Teil, den die Menschen, die in die Irre gegangen sind, herausreißen aus dem Koran, aus dem Kontext reißen, den muss man im gesamten Kontext, im Zusammenhang betrachten. Und dann wird alles klar. Und jetzt möchte ich einige andere Beispiele geben von einer anderen in die Irre gegangenen Sekte, die zum Beispiel sagen, über eine Aya im Koran, wo Allah Ta'ala sagt, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Und wisset, dass unter euch der Gesandte Allahs ist. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Und wenn er euch gehorchen würde, wenn er das tun würde, was ihr sagt, in vielen von den Angelegenheiten, لَعَنِتُّمْ, dann würdet ihr darunter leiden. Dann würdet ihr eine schwere Situation erleben. Das heißt, es wäre nur schlecht für euch. Aber er macht das, was Allah Ta'ala ihm sagt und was er ihm eingibt. Von der Hikma, von der Weisheit. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Aber Allah hat euch den Iman lieb gemacht. Er hat den Iman für euch zu etwas Schönem gemacht, zu etwas Gutem, das ihr liebt. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Und er hat ihn in euren Herzen geschmückt. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Und er hat euch den Kufr und den Fusuq und den Isyan verhasst gemacht. Das heißt, er hat euch den Kufr und den Fusuq und den Isyan hassen lassen. Der Kufr ist bekannt. Der Fusuq, das ist der Fisq, das heißt die Frevelei, die großen Sünden. Und der Isyan, das ist die Widersetzung, das heißt die Sünden. Das sind drei Stufen von Sünden. Der Kufr, der Fisq und die Ma'asiyah. Jetzt gibt es Leute, und zwar sagt das, wird das überliefert, im wichtigsten Buch der Schiiten, Usulul Kafi von Al-Kulaini, er sagt, über diese Aya angeblich gibt es irgendeine Aussage, wo es heißt, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Aber Allah hat für euch, hat euch den Iman lieben lassen und ihn in euren Herzen geschmückt. Sagt er, Ya'ni Amir al-Mu'minin. Das heißt, also er meint damit, Allah Ta'ala meint damit in der Ayah, mit dem Wort Iman, Amir al-Mu'minin. Also Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Und dann fährt er fort und sagt, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Sie haben gesagt, يَعْنِي, also in der angeblichen Überlieferung heißt es, er meint damit, الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ. Den ersten, den zweiten und den dritten. Amirul Mu'minin war der vierte. Ali ibn Abi Talib war der vierte Kalif. Und die Schiiten meinen damit, der Kufr und der Fusuch und der Isyan, das ist Abu Bakr, Umar und Uthman, radiallahu anhum. Das ist das, was sie meinen. Und ich werde euch jetzt vorlesen, zitieren, was ein bekannter, sehr bekannter Gelehrter der Schiiten sagt über diese Sache, nämlich ihre Sichtweise von Abu Bakr, Umar und Uthman, radiallahu anhum. Und zwar ist es Muhammad al-Baqir al-Majlisi, sagt in seinem Buch Haqqul Yaqin wa aqidatuna fi at-tabarru'i, und unsere Aqida in der Lossagung, das nennen sie Lossagung, das ist ein Bestandteil ihrer Aqida, der Tabarru, so wie wir natabarru min at-taghut, nakfuru bit-taghut, wir machen Kufr gegen den Taghut und machen die Bara'a vom Taghut, machen sie eine andere Bara'a. Und zwar erklärt er, dass er sagt, annana natabarru min al-asnam al-arba'a, dass wir uns lossagen von den vier Götzen, von den vier Götzen. Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Muawiyah. Also Abu Bakr, Umar, Uthman und Muawiyah. Das sind die Al-Asnam al-Arba'a, die vier Götzen. Wa Nisa al-Arba'a, und den vier Frauen. Aisha wa Hafsa wa Hindin wa Ummil Hakam. Also vier Frauen, von denen eine Aisha ist, radiallahu anha. ومن جميع أتباعهم وأشياعهم, und von allen, die ihnen folgen und von all ihren Anhängern. وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض, und dass sie die übelsten Geschöpfe auf der gesamten Welt sind. وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم, und dass der Iman an Allah, an seinen Gesandten und an die Imame nicht zustande kommen kann, außer durch die Lossagung von ihren Feinden. Also die Feinde sind Abu Bakr, Umar und Uthman und Muawiyah und alle Menschen, die ihnen folgen, das heißt wir alle, die wir hier sitzen, Al-Sunna wal-Jama'a insgesamt. Das ist das, was diese Menschen sagen. Wenden wir jetzt diese Regeln auf das an. Was sagt Allah Ta'ala? Wir haben die Ayah gehört. Was hat das Wort Iman mit Ali ibn Abi Talib zu tun in der arabischen Sprache? Gar nichts. Null. Hat Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, den Namen Iman? Hat Iman den Namen Ali ibn Abi Talib? Nein. Hat damit also überhaupt nichts zu tun. Wie kann man also so unsinnig sein und das hier so auslegen? Es ist einfach nur eine schwachsinnige Auslegung, gemäß den Neigungen der Schiiten. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, und er hat ihn in euren Herzen geschmückt. Also er hat Ali ibn Abi Talib in unseren Herzen geschmückt. Sehr geistreich. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Allah Ta'ala redet über den Iman und dann redet er über die Darajat der Sünden, über die Stufen der Sünden. Kufr, Fusuq und Isyan. Was hat Kufr in der arabischen Sprache mit Abu Bakr radiallahu anhu zu tun? Was hat Fisq in der arabischen Sprache mit Umar radiallahu anhu zu tun? Und was hat Isyan in der arabischen Sprache mit Uthman radiallahu anhu zu tun? Gar nichts. Mit der arabischen Sprache hat das nichts zu tun. Und wenn wir den Kontext der Ayah betrachten, hat sie nichts damit zu tun. Und das ist etwas, was man verstehen muss. Man muss verstehen, wie man den Koran lesen muss und wie man ihn verstehen muss. Halte ich mich nicht an die arabische Sprache, verstoße ich gegen diese Regeln, dann kann ich alles über den Koran sagen. Wenn das Wort Nar erwähnt wird, wenn Feuer erwähnt wird, sage ich, es heißt Wasser. Wenn das Höllenfeuer erwähnt wird, sage ich, es heißt Paradies. Wenn Allah Ta'ala erwähnt wird, sage ich, das heißt Shaitan. Wenn Licht erwähnt wird, dann sage ich, das heißt Dhulumat, das heißt Dunkelheit, Finsternis. Wenn das Festland erwähnt wird, sage ich, das heißt das Meer. Also es hat mit der arabischen Sprache nichts zu tun. Und mit dem Kontext der Ayah hat es ebenso gar nichts zu tun. Was hat es damit zu tun? Allah Ta'ala redet über den Kufr und Allah Ta'ala redet über den Iman. Die Schiiten glauben, dass sie jedes Mal, wenn das Wort Kufr vorkommt oder Schirk, dann können sie sagen, ja, das heißt Abu Bakr, Umar und Osman oder irgendjemanden, den wir nicht mögen. Und jedes Mal, wenn das Wort Iman oder was Gutes vorkommt, dann ist es Ali ibn Abi Talib. Wie kann man derartig begrenzt sein? Es ist also völlig unsinnig. Und das ist ein weiteres Beispiel, an dem wir das sehen. Ein weiteres Beispiel kommt ebenfalls aus derselben Richtung, so wie alle Beispiele, die wir heute noch hören. Nämlich, dass Allah Ta'ala im Koran an einer Stelle einen Baum erwähnt. Und er nennt ihn einen verfluchten Baum. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Allah Ta'ala beschreibt hier in der Ayah, dass er zwei Dinge zu einer Fitna gemacht hat, zu einer Prüfung für die Menschen. Und eines davon, eines ist eine Ru'ya, eine Sicht, eine Vision. Und das andere ist Ash-Shajarat al-Mal'unata fil Qur'an. Der verfluchte Baum im Koran. Das heißt, der im Koran verflucht wurde. Jetzt kommen wir wieder zur interessanten Sichtweise einiger Menschen. Und zwar sagen sie, Ash-Shajarat al-Mal'unata fil Qur'an. Damit ist gemeint Banu Umayya. Das heißt, die Umayyaden. Also die Dynastie der Umayyaden. Das heißt, die Herrschaft oder die Herrscher, die nach den rechtgeleiteten Kalifen waren. Weil das ihre politischen Feinde waren. Das waren die politischen Feinde der Schiiten und deswegen sagen sie, das waren die Umayyaden. Also so ist der Denkprozess. Shajaratun Mal'una steht im Koran, ein verfluchter Baum, kann man gut verwenden für unsere Feinde, also die Umayyaden sind das. Intaha. Toll. Was hat das mit der Lura zu tun? Was hat das mit der Sprache zu tun? Gibt es wo in der Sprache heißt Ash-Shajara, dieses Wort, Baum eigentlich, ja? Wo hat es die Bedeutung von einem Stamm oder einem speziellen Stamm? Banu Umayya, wo hat es die Bedeutung von Umayyaden? Gibt es nicht. Und verstößt damit gegen diese Regel und ist inakzeptabel. Was wir hier noch sehen können, wir können dieses Wort und diese Sache, diese Begebenheit auch im Koran suchen. Was sagt Allah Ta'ala an anderer Stelle? Er sagt ja, der verfluchte Baum im Koran. Allah Ta'ala sagt in einer anderen Stelle, ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. Sodann, ihr in die Irre gegangenen Leugner, Allah Ta'ala spricht die an, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ سَقُّوم. Dann werdet ihr von Bäumen essen, von Saqqum. So nennt Allah Ta'ala diese Bäume. Es sind Bäume. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Und eure Bäuche damit füllen. Und an einer anderen Stelle erklärt Allah Ta'ala, أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. Ist das eine bessere Wohnstätte, eine bessere Unterkunft? Oder شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. Oder der Baum von Zakum. إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. Wir haben die Shajara, das heißt den Baum, wahrlich zu einer Fitna gemacht, zu einer Prüfung für die Zalimin. Genau wie in der anderen Ayah. Fitnatan, genau dieselbe Sache. Das heißt, der Zusammenhang ist deutlich. Und das ist die Auslegung des Koran mit dem Koran. Tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Das heißt, auch dem Punkt widersprechen sie hier. وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. Es ist wahrlich ein Baum, der aus dem Innersten, aus dem Grund der Hölle herauskommt. Aus dem Grund des Höllenfeuers wächst der Baum heraus. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ. Seine Früchte, wal'iyadu billah, wir nehmen unsere Zuflucht vor diesem Baum. Seine Früchte sind so wie die Köpfe von Satanen, von Shayatin. Und davon essen die Kuffar. Und deswegen ist er mal'un, weil die Kuffar mal'un sind und weil er nur für sie gemacht wurde. Das heißt, sie sind in Wirklichkeit die mal'unun. Sie sind in Wirklichkeit die Verfluchten, die Kuffar, die davon essen. Wenn wir das also jetzt alles betrachten, was heißt denn diese schiitische, unsinnige Auslegung? Also die Umayyaden sind ein Baum in der Hölle, der am Grund der Hölle wächst. Und der Früchte hervorbringt, die aussehen wie die Köpfe von Satanen. Und in der Achira, das heißt im Jenseits, in der Hölle, werden dann die Kuffar, die Verfluchten, davon essen. Und ihre Bäuche damit füllen, von den Umayyaden. Vom Stamm der Umayyaden. Also völliger Schwachsinn. Den du lesen kannst, wenn du in einem Buch wie zum Beispiel Usulul Kafi liest. Wir haben wieder gesehen. Die arabische Sprache stützt das in keinster Weise. Und es widerspricht der Auslegung des Koran mit dem Koran. Das, was es in Wirklichkeit ist, dieser Baum, ist Shajaratu Zakum, der im Koran auch erwähnt wird, wie wir jetzt gehört haben. Und deswegen erwähnt Al-Bukhari rahimahullah ta'ala in seinem Sahih von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er sagt über Shajarat al-Mal'unata fil Quran, hiya Shajaratu Zakum. Es ist der Baum von Zakum. Und das ist schlüssig. Das passt mit der Sprache zusammen. Die Shajara ist eine Shajara. Der Baum ist ein Baum. Und das passt mit der Auslegung des Koran mit dem Koran zusammen. Denn es ist der Baum, der eben im Koran erwähnt wird. Und das passt mit dem Kontext zusammen. Mit dem Kontext der beiden Ayat, wo erwähnt wird, dass es eine Fitna ist. Und so weiter. Das ist schlüssig, das macht Sinn. Aber wie unsinnig ist das von diesen Menschen, die solche Auslegungen bringen. Alles, was schlecht ist, sind immer ihre Feinde. Alles, was gut ist, sind immer ihre Freunde. Was ist das für eine Auslegungsart? Ohne Hinblick auf die Sprache, ohne Hinblick auf irgendwas. Bei der Sache mit Abu Bakr, Umar und Osman scheint es so, als würden sie einfach nur bis vier gezählt haben. Vier Dinge, das eine ist Iman, drei Dinge sind schlecht. Okay, das erste, das ist der Kalif Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und die drei anderen sind einfach die schlechten Kalifen zuerst. Man wundert sich, dass Menschen, die geistige Kapazität haben, bis vier zu zählen und sogar eins und drei zusammen zu zählen, dass sie so dumm sein können und so eine Auslegung vornehmen. Und damit komme ich zum letzten Beispiel, zum abschließenden Beispiel, das ebenfalls von dieser Sekte kommt. Und zwar spiegelt sich das wieder in ihrem Problem, dass die Imama, das heißt diese angebliche, das Imamtum, das ja im Koran nicht vorkommt, aber trotzdem ihre Grundlage, die Grundlage ihres Dienstes bildet, dass diese Imama, wenn man sie darauf anspricht, wo ist die im Koran, sie können das nicht verkraften. Das ganze Buch, der ganze Koran ist gefüllt von dem Iman an Allah, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, an die Engel, an die Bücher, aber es kommt nie vor, der Iman an die Imame, an die Führer, kommt nie vor. Und deswegen haben die Schiiten krankhaft gesucht, mal abgesehen davon, dass sie sowieso behauptet haben, dass der Koran verfälscht ist und dass das meiste davon rausgekürzt wurde, von den Sahaba eben. Aber sie brauchen irgendetwas, das kann man vor den Leuten so nicht präsentieren und deswegen kommen sie dann mit irgendeiner unsinnigen Aussage. Und heute will ich ein Beispiel abschließend dafür bringen, und zwar wenn man ihnen sagt, im Koran kommt nicht mal ein einziger eurer Imame vor. Der wichtigste Imam, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein und Allah ta'ala ist mit ihm zufrieden, wie er uns berichtet hat. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, kommt im Koran nicht vor. Und die Imame kommen nicht vor, weder namentlich noch irgendwie anders. Dann sind einige Schiiten auf die Idee gekommen und sagen dir, oh ja, Ali, radiallahu anhu, kommt im Koran vor. Wo kommt Ali radiallahu anhu im Koran vor? Haben noch nie gehört. Ja, der Konsens aller Tafsir-Gelehrten ist, dass das nicht vorkommt und dass nur ein einziger Sahabi im Koran erwähnt wird namentlich und das ist Zayd radiallahu anhu. Sagen sie, es gibt eine Ayah im Koran, wo Allah ta'ala sagt, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Und wir haben für sie, لِسَانَ صِدْق, das heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt, eine Zunge, Lisan heißt eigentlich Zunge. Sidq heißt Aufrichtigkeit. Zunge von Aufrichtigkeit, das heißt auch aufrichtige Rede. Aufrichtige Rede. Lisana Sidqin Aliyah. Was damit im Koran mit Aliyan hier gemeint ist, das hat nichts mit dem Namen von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zu tun, sondern das kommt vom Wort Ala ya'lu uluwan. Das heißt, dass etwas sich erhebt, dass etwas hoch ist. Und der Name von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu kommt von dieser Bedeutung. Nicht die arabische Sprache hat sich vom Namen von Ali abgeleitet. Die Namen werden gegeben in der arabischen Sprache gemäß der Bedeutungen in der arabischen Sprache. Und hier bedeutet Aliyan, das bedeutet hier, es ist ein Attribut, es ist eine Eigenschaft für Lisan. Betrachten wir jetzt zuerst die arabische Sprache. Lisan as-Sidqin Aliyan. Es heißt also eine hohe Rede. Und wir haben heute in der Khutba schon gehört, ein Beispiel für das Wort Lisan, wie es gebraucht wird im Koran, in der Bedeutung von Sprache, Rede. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Und wir haben keinen Rasul entsandt, außer mit dem Lisan von seinem Qaum. Das heißt mit der Rede, mit der Sprache von seinem Qaum. Lisan as-Sidqin Aliyah, eine Rede, eine hohe Rede, ein hohes Lob, eine Rede, die überall bekannt ist, die jeder sieht. Von wem ist die Sprache, von wem ist die Rede überhaupt in dieser Ayah? In keinster Weise von irgendeinem Sahabi, sondern von einem, der besser ist als Ali, der besser ist als Abu Bakr und Umar und Uthman, nämlich von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. Und Allah Ta'ala sagt in dieser Ayah, فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ, und als er sich zurückgezogen hat und abgekoppelt hat von seinen Leuten, von seiner Familie, von seinem Vater, فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, und von dem, was sie neben Allah angebetet haben, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, haben wir ihm Ishaq und Ya'qub geschenkt. Und alle von ihnen haben wir zu einem Nabi gemacht. Zu einem Nabi. Hier ist die Rede von Ibrahim. Und von einem der wichtigsten Dinge, alayhi salam, was im Koran erwähnt wird und warum der Koran überhaupt herabgesandt wurde, und das ist nämlich der Tawhid und das Meiden der Götzen und das Verlassen der Götzen und die Bara'a, die Lossagung von den Götzen und von den Tawarit. Als er sich abgewendet hat von ihnen und weggegangen ist von ihnen, da hat Allah Ta'ala ihm Ishaq und Ya'qub geschenkt und hat sie auch noch zu Anbiya gemacht, jeden von ihnen zu einem Nabi gemacht. Und dann sagt Allah Ta'ala in der Ayah darauf, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا, und wir haben ihnen von unserer Rahma, also Allah Ta'ala sagt, ich habe ihnen von meiner Rahma geschenkt, ihnen, Ibrahim, Ishaq und Ya'qub, der Familie von Ibrahim, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, und wir haben ihnen, und das ist das, was die Gelehrten sagen, wie sie den Koran richtig auslegen, dass Allah Ta'ala hier meint, dass er für Ibrahim und seine Familie den Thana, das heißt das Lob, festgeschrieben hat und festgelegt hat in allen Umam, die danach kommen. Weil alle Umam bekennen sich irgendwie zu Ibrahim a.s. Viele Umam, die wir kennen, alle Umam, die irgendwie an Ibrahim glauben und wissen, dass es ihn gegeben hat und wissen, dass er ein Nabi war, die Christen, die abrahamitischen Religionen, die Christen, die Juden, die Hunafa, das heißt die Miller von Ibrahim, bevor der Koran herabgesandt wurde, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, diese Leute, alle haben an Ibrahim geglaubt und haben ihn in Ehren gehalten, ebenso wie wir. Und das heißt, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Und darin sehen wir wieder, aus der arabischen Sprache und aus dem Kontext, dass dies gar nichts damit zu tun hat. Weil was würde das für einen Sinn ergeben, dass Allah Ta'ala sagt, und als Ibrahim a.s. sich abgewendet hat und losgesagt hat und weggegangen ist von den Götzen und ihren Götzen und den Götzendienern, da haben wir ihm Ishaq und Ya'qub geschenkt und von der Barmherzigkeit gegeben und wir haben ihnen Ali ibn Abi Talib zu einer aufrichtigen Zunge gemacht, zu jemandem, der aufrichtig redet. Ich bitte Allah Ta'ala, dass er uns diese Dinge verstehen lässt und uns nie zu solchen Menschen werden lässt, die in derartig stumpfsinniger Weise und in derartiger Unsinnigkeit den Koran missinterpretieren für ihre eigenen Neigungen. Möge Allah uns davor bewahren. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna jitinaba. O Allah, lass uns das Wahre immer als Wahres erkennen und lass uns ihm folgen und lass uns das Falsche immer als Falsches erkennen und lass uns es meiden. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma kuffa anna sharra al-mufsidin al-fasidin. Allahumma amin. Allahumma tub alayna ya tawwab ya rahim. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله